Erinnert ihr euch noch an Teil 1? Wir haben das Empire State Building mit Stuttgart 21 verglichen, diskutiert, wie Datenchaos auf der Baustelle zu Millionenschäden führen können und gelernt, dass ein fehlender Datenmanager riskanter sein kann als jeder Baustopp. Mängelmanagement WhatsApp, charmant, aber super riskant für ein 60-Millionen-Projekt. Und die HAI, mehr Staudamm als Datenfluss. Kurz, wir wissen jetzt, warum Großprojekte während der Digitalisierung scheitern können. Doch die spannende Frage lautet, wie drehen wir das Ganze um und sparen Gelder ein oder verdienen damit Geld? Und genau das wollen wir jetzt im Teil 2 mit Stefan gemeinsam erörtern. Stell dir vor, dein Gebäude ist kein Kostenblock, sondern ein Konto voller nutzbarer Rohstoffe. Madaster-Materialpässe machen Abriss zu Guthaben, Lifecycle-Informationsmanagement verwebt Planung, Betrieb und Rückbau zu einem digitalen Wertpapier. Wir fragen, warum schießen in Saudi-Arabien Megacities ohne Digital Twin aus dem Boden und worin liegt da die Chance für Europa? Wie wird eine glänzende BIM-Utopie zur Toolhölle, wenn jegliche Governance fehlt? Traut ihr euch, das nächste Projekt wie ein Portfolio zu managen, statt wie eine Baustelle?
Think Project Podcast. Think Project Podcast. Podcast.
Danke, Stefan. Tolle Zusammenfassung. Wenn ich hier an der Stelle mal rauszoome, wenn es um die Datenqualität und die Datenverarbeitung, Data Handover und Data Drops gäbe, wir haben ja Standards, wir haben ja Regelwerke wie die DIN 19650, wie die VDI 2552, die auf der PAS 1192 basiert. Da brauchen wir uns nicht neu erfinden. Auch die Projektleiter und auch die Leute, die da mitarbeiten, brauchen sich neu erfinden. Wir haben also Regelwerke, die wir anwenden können, die Prozesse beschreiben und ihnen super helfen, einen guten Standard zu haben. Jetzt treffen auch wir regelmäßig wieder auf erfahrene und auch Seniore-Projektleiter, die uns dann entgegenwerfen. Das haben wir schon immer so gemacht, das funktioniert. Also eine der Fragen, die ich dir stellen möchte, wie geht ihr bei Dresden Sommer mit genau so einer Situation um? Weil wir genau da die Parallelen zwischen der traditionellen Planung und moderner Methoden haben, die jetzt hier zusammenlaufen. Was ist da euer Hebel, um beide Seiten mitzunehmen?
Wir haben in Deutschland natürlich, wir haben ja einen sehr reglementierten Markt in verschiedenen Bereichen. Ne? HAI, VOB, nur mal so die Buzzwords, diverse DIN-Normen, DIN 276, DIN 277. Wir sind ja dann natürlich sehr, ich sage reglementiert. Das ist also gar nicht negativ gemeint, ne? Sondern halt tatsächlich, wir haben relativ klare Standards. Wir wissen, wie eine DIN 276 strukturiert sein muss, etc., welche Inhalte in welcher Kostenstruktur drin sind. International ist es sicherlich dann wieder anders strukturiert und es sind andere Inhalte drinnen, etc. Das heißt, das ist ein bisschen flexiblere Welt vielleicht auch. Wenn man jetzt über internationale Projekte spricht und was wir dann immer wieder erleben, und jetzt kannst du dann halt über die verschiedenen Normen und Regularien sprechen, es geht schon los damit, dass du natürlich in Projekten auch, nehmen wir mal so ein PMP oder PRINCE2 als Methodik hast.
Stefan, kannst du für unsere Zuhörer kurz mal zusammenfassen, was bedeutet PMP und PRINCE2 und warum fordern internationale Investoren genau solche Zertifikate?
Also das sind im Endeffekt zwei unterschiedliche, es gibt noch mehr, also nur die zwei größten Beispiele, Projektmanagement-Zertifikate, die man machen kann, ist auch ein sehr intensiver Prozess mit Prüfungen etc. Und da ist quasi auch dann natürlich dahinter geregelt, ja, wie setze ich denn zum Beispiel eine Stakeholder-Struktur auf? Ja, wie kläre ich denn zum Beispiel Stakeholder oder wie mache ich denn Stakeholder-Management? Und sehr interessanterweise halt projektartunabhängig. Ja, also die Art und Weise, die Methodik wird eingesetzt für IT-Projekte, die wird eingesetzt für Bauprojekte, die wird eingesetzt für eine Space-Mission, ja, kann man so sagen. Die Anforderungen in dem Bereich sind viel, viel intensiver international. Das heißt, es wird sehr stark nachgefragt. Das heißt, dass man diese Methodiken, Arten und Weisen kennt. Während man in Deutschland, das spielt gar keine Rolle, sondern die Erfahrung der Projektleitung. So, das, was du gerade angesprochen hast, haben wir ja schon 20 Jahre so gemacht. Was man aber sieht natürlich mit der Internationalisierung oder den internationalen Projekten, die wir ja immer mehr erleben, es gibt eine sehr, sehr große Anzahl an Investoren in Deutschland natürlich, die aus Asien kommen, die aus Amerika kommen etc. Die haben arge Probleme mit der deutschen Welt, im Kontext zum Beispiel Brandschutzverordnung, ja, ist immer so das klassische Beispiel. Jede Gemeinde hat eine eigene Brandschutzverordnung. Und jetzt erkläre ich das einem amerikanischen Investor, der quer durch Europa irgendwas bauen möchte. Ja, da musst du aber gucken, hinter Tupfingen hast du eine andere Bauschutzverordnung als in München, als in Hamburg oder in Berlin. Das sind lokale Spezialitäten. Du kannst nicht einfach immer das Gleiche machen. Das geht einfach nicht. Ja. So, also Auf der einen Seite hast du viel, viel mehr Flexibilität oder Standardisierung, aber übergreifender. Ja, das heißt, vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten. Brandschutz ist immer ein blödes Beispiel, weil das sollte natürlich stark klar sein, dass es nicht dass es nicht kaputt gehen sollte oder sonst irgendwas passiert damit. Aber wenn du zum Beispiel jetzt mal einerseits diese Methodiken, Arten und Weisen, und du hast ja gerade andere Bereiche genannt wie BIM etc., ja, die sind da viel mehr gang und gäbe, die sind eingefordert, die sind relativ klar. Die Leute, die in diesen Fachbereichen arbeiten oder in diesen Disziplinen arbeiten, die sind zertifiziert danach, die arbeiten danach und nutzen diese Systematik. Ja, und das ist in Deutschland natürlich, wie gesagt, du hast jetzt natürlich die Ausbildung, du hast das Studiensystem, du lernst ja ganz, ganz viel, aber diese methodischen Prozesse etc. wird nicht so der Wert drauf gelegt, dass du quasi das einfach von A nach B schieben könntest und dementsprechend nutzen könntest. Aber die Anforderungen aus dem internationalen Kontext, die nach Europa kommen, die fordern das auf einmal ein. Ja, also man merkt schon auch, dass da die Musik sich da so ein bisschen in diese Richtung auch wandelt.
Ja. Sehr ausführlich, Stefan. Ich glaube, das hilft definitiv dem einen oder anderen Zuhörer. Mit der DIN 19650 und der VDI 2552 haben wir schon lange bauspezifische BIM-Standards. Vor 10 Jahren oder 15 Jahren war das 3D-Modell und die Planung auf dem 3D-Modell der große Durchbruch. Heute wissen wir, das Modell an sich ist nur eine Datenvisualisierung. Der Wert steht eigentlich dahinter, das heißt die ganzen Metadaten, die ich habe und die Verlinkungen. Parallel verschiebt sich jetzt auch, und das bekommen wir gerade mit, der Fokus von den Baukosten. Die sind natürlich wichtig, ohne Frage, und die sind auch immens. Aber über die Nutzungszeit von Gebäuden stellen wir eben fest, dass gerade die OPEX-Kosten viel essentieller sind. Das heißt, die Brücke muss vor allem zuverlässig betrieben werden. Und selbst Bürogebäude, jetzt gerade im Wandel von Corona, sollte sich später idealerweise auch zu einem Wohngebäude umgestalten lassen. Das heißt, wir landen mehr oder minder direkt bei einem Strategic Lifecycle Information Management, kurz SLIM. Nutzt ihr dieses Konzept bei Dresden Sommer? Sprecht ihr darüber mit euren Kunden?
Also ja, weil wir sind natürlich von unserer Unternehmens-DNA und Unternehmenskern sind wir natürlich an einer nachhaltigen Entwicklung der Branche natürlich interessiert. Und da geht es natürlich um nachhaltige Produkte, es geht um nachhaltige Energie, es geht um Nachhaltigkeit der Materialien, die auch im Bau und in den Prozessen verwendet werden. So, das heißt, es ist natürlich in unserer DNA schon alleine, das am Anfang immer mit jedem Kunden zu besprechen, dementsprechend auch einzugehen, auch einzuwirken auf die Projekte, dass wir darüber nachdenken und uns auch natürlich viel, viel mehr mit dem Thema Lifecycle-Kosten auseinandersetzen. Jetzt hast du aber auf der anderen Seite, und jetzt kommt ein bisschen das Aber, oftmals natürlich noch eine Silostruktur. Ja, jetzt hast du in vielen Unternehmen einen Bereich, der das CapEx betreut, also die Investitionskosten, ja, der quasi das realisiert. Ja. Und dann hast du dann nachfolgend oder auf der anderen Seite des Tisches sitzen jemanden, der sich mit den ganzen OPEX-Kosten beschäftigt. So, also die operativen Kosten. So, und beide werden an unterschiedlichen Kennwerten und KPIs gemessen, selten an einem gemeinsamen. Ja, so, und jetzt kann ja zum Beispiel passieren, oder was ja relativ offensichtlich ist, du investierst in eine nachhaltige Energieversorgungsanlage, die vielleicht jetzt mehr kostet, aber über den Lebenszyklus natürlich einen deutlich höheren Return on Invest hat. Rein aus Investmentkostensicht betrachtet ist es natürlich nicht interessant, weil es ist einfach zu teuer. Ja, es sprengt vielleicht deinen Budgetrahmen, es sprengt vielleicht deine Zeitleiste, wäre aber natürlich nachhaltig deutlich günstiger. So, jetzt, weil wir gerade vor uns über das Thema Regelwerke gesprochen haben, jetzt haben wir natürlich eine DIN 276 und wir haben eine nachfolgende FM-Norm. Ja, das eine betrachtet die Investitionskosten und das andere betrachtet halt die operativen Kosten. Auch da haben wir keine Verschmelzung aktuell, aber da müssen wir natürlich auch mehr hindenken. Wir müssen viel, viel mehr in der Argumentation natürlich auch darüber nachdenken, welche Investitionen kann ich frühzeitig tätigen, um später im operativen Betrieb dementsprechend nachhaltig, energieeffizient etc. wirken und arbeiten kann. Das Gleiche habe ich mit den, du hast es, Nachnutzungen, Umnutzungen. Ja. Wir haben natürlich in Deutschland speziell und in Europa einen großen Trend in das Thema Brownfield. Ja, das heißt, jahrelang hat man ja Greenfield gebaut, irgendwo auf der grünen Wiese konnte man eine neue Fabrik bauen. Jetzt auf einmal betrachtet man viel, viel mehr den Bestand. Ja, wie kann ich mein Bestandswerk oder mein Bestandsgebäude umnutzen, verändern? Was kann ich damit tun, um natürlich einerseits die Investitionskosten runterzusenken, aber natürlich auch langfristiger, nachhaltiger damit wirken zu können. Und da merkt man auf einmal, oh, jetzt fängt man an, halt quasi alte Gebäude umzubauen, umzunutzen. Man hat Bürogebäude, die man umnutzt in Wohngebäude oder in Hotels. Stuttgart wurde vor kurzem erst eine Shopping Mall, die anscheinend nicht ganz so gut funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hatte, wurde ein Teil einer Etage quasi in ein Hotel umgenutzt und umgebaut. Ja, so hat man quasi auch, man merkt, es verschwimmt viel, viel mehr. Ja, auch da die Umnutzung, die Flexibilität der Flächen ist viel, viel relevanter. Und da fehlt vielleicht sicherlich auch noch der ein oder andere strukturelle Hebel, weil wir natürlich sehr stark getrieben sind, dann wieder HAI ist verknüpft mit der DIN 276 und so weiter und so weiter. Das heißt, da muss man schon sehr stark out of the box denken und das wirklich auch wollen. Vertraglich ist es nämlich nicht relevant.
Mhm. Das ist ein wunderschönes Beispiel mit der Shopping Mall. Ich kann das sogar aufgreifen. Bei uns in die Ecke hat F6 seine alte Zigarettenfabrik verkauft und in ein Wohnquartier umgestaltet. Klingt super simpel, aber wahnsinnig komplex. Ja, das heißt, es gab meterweise keine Wasseranschlüsse. Es waren riesige Hallen, die komplette Infrastruktur in dem Gebäude oder in den Gebäuden musste neu gemacht werden. Das heißt, genau solche Brownfield-Projekte nehmen ja gerade in Europa durch die bestehende Infrastruktur und durch die bestehenden Gebäude mehr und mehr zu und machen natürlich präzise Daten und ein Lifecycle-Management eigentlich unverzichtbar. Wenn ich da hingegen den Kontrast zum Middle East mal hernehme, dort werden alte Gebäude einfach abgerissen nach 10, 15, 20 Jahren und komplett neu gebaut. Ja, das heißt, bei Middle East sprechen wir von einem Greenfield-Paradies. Eigentlich perfekt für durchgängiges BIM und Slim. Warum wird dieser digitale Ansatz dort nicht konsequent verfolgt, Stefan? Also mir scheint es, Digitalisierung ist dort extrem reizvoll oder etwa nicht?
Super reizvoll. Ja, also Es ist eine einmalige Chance quasi, die man so hat in solchen Regionen. Jetzt nehmen wir mal die Saudi-großen Investitionen, die da gerade getätigt werden, diese Multi-Monster-Projekte, die da gebaut werden, so NEOM, Qiddiya etc. Ja, da entstehen, alleine Qiddiya sind, glaube ich, ungefähr 10.000 Gebäude, die da gebaut werden. Ne? Unterschiedliche Couleur, Größe, Art und Weise. 10.000 Gebäude. Ja, so. Jetzt kann man sich überlegen, jetzt auch gerade Dubai etc. Ich habe auch einige Zeit in Dubai gelebt und gearbeitet. Das von daher, wir hatten die Diskussion über Digitalisierung, wir hatten die Diskussion über BIM. Ja, ist das nicht eigentlich ein super relevanter Markt für BIM? Ist es nicht ein super relevanter Markt auch für das ganze Thema Kreislaufwirtschaft? Weil wie schnell oder wie effizient kannst du eigentlich jetzt, weil so viele Neubauten entstehen, Materialdatenbanken aufbauen, welche Materialien wie verbaut werden an der Stelle, damit du die in einigen Jahren dann halt an anderer Stelle wiederverwenden kannst und nicht einfach wieder neuen Beton gießt. Und das ist natürlich interessant. Die Aussagen zum Thema BIM sind zum Beispiel sehr oft gewesen, braucht man, interessant, aber braucht man eigentlich nicht, weil wir sind aus Investorensicht nicht betreiben das Gebäude am Ende des Tages nicht mehr, sondern es ist verkauft. Und wir haben da quasi gar nichts mehr mit zu tun. Das heißt, es ist für uns gar nicht relevant, was ich für Daten auch für die spätere Nutzung habe. Und für die Planung etc. kann ich mir einfach mehr Personal holen, ne? Weil es natürlich eine andere Personalkostenstruktur hat in solchen Ländern oftmals. So, das heißt, sie tun sich da schwer. Menschenkraft versus Software-Lizenzgebühren miteinander zu vergleichen und den Mehrwert darin zu sehen, dass ich wahrscheinlich in solchen Elementen arbeite. Und das ist total perplex, weil auf der anderen Seite sind solche Länder im Arztbereich oder im Medizinbereich, im öffentlichen Handbereich, also alles, was Prozesse wie Ummeldung, Anmeldung etc. sind, komplett digitalisiert. Ja, also da siehst du keine Behörde mehr von innen, da siehst du, die Ärzte sind so und Daten und Informationen miteinander vernetzt, es geht alles super schnell und fix. Und auf der anderen Seite hast du dann halt Gebäude und Bauten, was die großen Milliardeninvestitionen da in der Region sind, wo einfach Daten und Informationen gar nicht richtig genutzt und ausgelesen werden. Also nicht digital geplant wird, also ja schon, also natürlich klassische 3D-Planung, aber jetzt nicht mehr in die Tiefe gegangen wird, wo du wirklich das mit Materialkatastern, mit Informationen zur Fassade, Predicted Maintenance etc., weil du neu baust, könntest du das alles so einfach implementieren mit so viel Greenfield, was du da hochziehst und das aber gar kein Interesse ist im Markt.
Aber liegt das an dem Kostengefälle, also das heißt den günstigen Arbeitskräften vor Ort und an den hohen Lizenzkosten oder fehlen andere Treiber an der Stelle?
Man denkt auch nicht so weit. Man denkt auch nicht so langfristig, ja, im Sinne von, ich betrachte jetzt ein Gebäude auf die nächsten 20 Jahre und dann muss ich mir Gedanken machen, was ich damit tue, sondern das ist das Problem von meinen in 20 Jahren ich. Ja, also dann beschäftige ich mich und setze mich wieder damit auseinander, aber nicht heute. Ja, das die Geschwindigkeit ist so hoch und so intensiv, dass man gar keine Zeit hat, sich über solche Themen oftmals Gedanken zu machen.
Das heißt, die Digitalisierung selber wird zum Wettbewerbsvorteil, weil ich im Middle East billige Arbeitskräfte habe und mir die Kosten für die Digitalisierung sparen will?
Nein, Nein, sondern es wird immer relevanter, weil wir natürlich auch Thema Energiekosten, Betriebskosten von Gebäuden, von Netzen und so weiter, alles, was damit zu tun hat. Die smarte Vernetzung dieser Daten und Informationen hat auch Richtung, wie gesagt, Predictive Maintenance, Daten, die du vorher planst, sammelst etc., kannst du später auch im operativen Nutzungsbetrieb über einen digitalen Zwilling abdecken und abarbeiten. Das heißt, du hast für uns das Beispiel gemacht, du musst alle 5 Jahre die Fenster anschauen und dein Fensterband zum Beispiel nochmal prüfen, dann noch alles dicht ist, nochmal nachstellen, die Gummis. Musst du in Zukunft vielleicht gar nicht mehr. Vielleicht machst du es in 2 Jahren für einige Fenster rein, weil da gerade ein Fehler ist. Oder du machst es vielleicht in alle 10 Jahre, weil es halt da erst relevant wird. Ja, also das heißt, du hast natürlich im operativen Betrieb eine hohe Kostenstruktur, die du natürlich in Europa hast, einfach durch die Energiekosten etc. Das hast du in den Regionen weniger. Und schon hast du natürlich den Effekt, ich muss mir weniger Gedanken über später machen, weil das bezahlt eh jemand anderes, nicht ich.
Ich halte kurz fest. Daten sind nicht das Gold. Die Insights daraus sind es. Heute können wir ein Gebäude komplett simulieren. Bauablauf, Kosten, Logistik und sogar einen Rückbau. Nehmen wir die eingestürzte Brücke hier in Dresden direkt bei mir um die Ecke. Der Beton selber aus diesem Abriss soll als Rezyklat in zukünftige Autobahnprojekte wandern. Genau so sieht eigentlich Kreislaufwirtschaft aus. Ressourcen schonen, CO2 sparen, Kosten senken. Doch im Alltag drohen wir oft den Toolfluten und Datenbergen zu versinken. Das heißt, Projekte drehen sich ewig in der virtuellen Planung, statt auf die Baustelle zu kommen. Frage an euch, an dich aus deinen Erfahrungen. Wie bringt ihr bei Dresden Sommer Circular Economy Ziele wirklich aufs Projekt? Das heißt, welche minimalen Tool und Prozesse braucht es, damit Digitalisierung hilft, aber die Ausführung nicht ins Stocken kommt?
Also auch da, ich lege es nochmal kurz aus, versuche mal kurz, weil wir fahren so wieder 2 Themen in einem, ich versuche es mal kurz. Das Thema Kreislaufwirtschaft ist natürlich deutlich relevanter, was du gerade angesprochen hast, was machst du mit so Brückenteilen. Wir reden ja aktuell natürlich über, jetzt nehmen wir mal die Dresdner Brücke, die wird wahrscheinlich dann geschreddert und dann wird die recycelt und das wird dann quasi bei der Autobahn wiederverwendet. Aber es ist halt ein Recyclingprodukt. Ne? Ein Beispiel ist natürlich immer so, du hast jetzt Plastikflaschen und machst daraus T-Shirts. Ist es gesund? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass Plastikflaschen dafür gemacht waren, auf der Haut getragen zu werden. Und genauso hast du es halt auch bei Gebäuden. Ja, und da ist natürlich ein klarer Trend jetzt auch Richtung, es gibt ja so Unternehmen wie Madasta etc., die sich mit Materialdatenbanken auseinandersetzen. Städte, Gemeinde, Kommunen fangen jetzt an, diese Daten und Informationen zu sammeln, dass wir genau darüber nachdenken können. Mit zertifizierten Materialien, jetzt nehmen wir mal so einen Teppich zum Beispiel, den kannst du quasi nachhaltig produzieren, kannst ihn in eine Kreislaufwirtschaft auch wieder zurückführen, indem du ihn nach 10 Jahren wieder zum Hersteller zurückgibst. Und wenn du jetzt nochmal größer denkst, dann hast du das auch im Gebäude, du hast Materialwerte auf einmal drin. Ja, und das ist natürlich ein großer Mehrwert, den du auf einmal hast. Früher haben wir über den Lebenszyklus gesprochen und dann ganz am Ende gibt es da diese Abbruchkosten. Ja, jetzt hast du... Du hast nur noch Kosten, ne? Du hast ein Gebäude, was irgendwie noch, das hast du sowieso nicht mehr in der Nutzung, kriegst, hast auch keine Einnahmen mehr und jetzt hast du auch noch Kosten, dass du die Hütte wegkriegst. Und jetzt auf einmal reden wir natürlich darüber, du hast auf einmal Material mehr, Werte. Du hast ja Stahl zum Beispiel verbaut. Stahlpreis der letzten Jahre ist gestiegen. Also es ist ja interessant, dass du diesen Stahl so wieder verwenden kannst, dass er quasi jetzt nicht brandschutzrelevant natürlich, aber so unbeschichtet nutzen kannst, dass du ihn quasi in einem anderen Gebäude wiederverwerten kannst. Also wieder den Zweck zuführst. So, und da gibt's natürlich mittlerweile Investorengruppen, die sich genau sowas anschauen und quasi dir den Stahl finanzieren. Das heißt, du reduzierst auch deine CapEx-Kosten. Ja, das sind ja total verrückte Finanzmodelle und Finanzprodukte, die da auf einmal entstehen. So, und jetzt hast du natürlich...
Das heißt, dem Investor gehören die Stahlträger, die ich bei mir in der Halle verbaut habe?
Ja, also das sind total verrückte Modelle, die da mittlerweile entstehen. Ich selber habe da auch noch keine Erfahrung damit. Ich habe aber darüber gelesen, dass es halt mittlerweile sowas weltweit auch gibt. Das heißt, die Investorengruppen setzen auf steigende Stahlpreise und dementsprechend lagern sie das quasi zwischen, um das zum späteren Zeitpunkt wieder zu verwenden und dementsprechend halt neue Leasinggebühren dafür zu bekommen. Ja, also das heißt, mit wenig Aufwand kannst du es einfach seinem ursprünglichen Zweck wieder Bau zum Beispiel zuführen. Und das ist natürlich eine ganz interessante Diskussion, die man auf einmal dann startet an der Stelle, weil man einerseits natürlich was Gutes tut. Das ist mal das Erste. Ja, das heißt, ich muss nicht immer wieder neue Ressourcen verwenden, um etwas zu realisieren, sondern ich kann das Material wiederverwenden quasi für den gleichen Zweck. Und auf der anderen Seite schaffe ich Mehrwerte, also rein wirtschaftlich betrachtet Mehrwerte, ja, die ich quasi natürlich rüberbringen muss. Jetzt immer wieder bei Daten, Investkosten, OPEX-Kosten, ne? Der Abbruch zählt in der Regel zu den operativen Kosten am Lifecycle-Ende. Und das heißt, du hast dann auf einmal, wie gesagt, keinen Kosten mehr, sondern einen kostenseitigen Mehrwert, ja, so einen Geldwert, der da gegenübersteht. Und das ist natürlich interessant für Investitionen, die du tätigst. So, jetzt kommen wir wieder zurückgeschlagen zum Thema Daten und wie ich damit umgehe, dass es ja im Endeffekt viel, viel mehr Zeit braucht vielleicht. Ich glaube, es braucht nicht mehr Zeit, weil wir natürlich über die Systeme und Tools generell eigentlich versuchen wollten, immer schneller zu werden. Und, das heißt, wir fangen ja digital an zu planen, wir vernetzen die Informationen und Daten, wir vernetzen in BIM-Modellen die verschiedenen Stakeholder miteinander, die in einem Modell planen, was wir früher in verschiedenen Plansätzen übereinander gelegt haben. Wir schicken nicht mehr per Post die Plansätze hin und her zur Kommentierung, sondern wir machen das schon direkt im Modell. Wir versuchen über relativ klar digitale Bauakten das natürlich auch zu realisieren, dass auch die Behörden, die Prozesse schneller werden. Praxis geht gerade leider genau in die komplett andere Richtung. Aber das sind so Dinge, wo man versucht, über die Digitalisierung und die Informationsflut und die Themen halt schneller zu werden. Aber das heißt auch, ich muss von Anfang an deutlich intensiver rein, zu sagen, ich muss es klarer, strukturierter angehen. Ja, ich muss relativ klar meine, wenn wir wieder zum Thema Daten zurückkommen, meine Datenqualität messen und aufnehmen natürlich und klar strukturieren, was möchte ich am Ende damit erreichen, wenn ich in das ganze Thema zum Beispiel jetzt wieder Materialdatenbanken gehe. Ja, jetzt habe ich ein BIM-Modell, ich kann jedes einzelne Element, sei es jetzt die Fassade zum Beispiel, genau damit versehen. Was ist das für ein Element? Was kann ich damit später tun? Und das kann dann bei den Städten zum Beispiel natürlich in den Behörden, in den Datenbanken mitliegen, die das dann später wiederverwenden können. Und das heißt, ich investiere am Anfang natürlich sehr viel Zeit in Struktur, in eine klare Linie, in Gedanken über Ziele, über Mehrwerte, die ich damit generieren möchte, gehe dann in eine intensive Planung, die natürlich einerseits länger dauern sollte, weil wir einfach viel, viel komplexere Themen und Abstimmungsthemen haben, aber durch die Digitalisierung sich natürlich einfacher gestalten. Somit gewinne ich wieder Geschwindigkeit auf der anderen Seite. Und wenn ich aber einmal gut durchgeplant habe, ein sauberes Projekt strukturiert hat, klare Governance-Struktur, klare Datenstruktur, klare Planungsstruktur, führt mich das natürlich am Ende dazu, dass ich viel, viel schneller realisieren kann. Und du hast am Anfang das Beispiel mit dem Empire State Building. Genau ist das da passiert. Man hat sich am Anfang sehr intensive Gedanken gemacht. Wer ist verantwortlich für was? Welche Informationen brauche ich? Wie muss ich planen? Wie setze ich das auf? Und was ist das Ziel? Ja, und schon habe ich natürlich eine gewisse Geschwindigkeit in der Umsetzung, die vielleicht eine längere, intensivere Planungsphase reduziert am Ende des Tages. Und dann bist du halt, wie gesagt, auch bei den ganzen Themen Modularisierung und so weiter, was natürlich auch unsere Baugeschwindigkeit wieder erhöhen sollte.
Definitiv. Das heißt, wenn ich in dem AIA festschreibe, dass alle Bauteile später im Adaster überführt werden sollen, habe ich von Anfang an saubere Daten für Rückbau und Wiederverkauf. Das heißt, ganz pragmatisch gedacht, wenn ich ein Gebäude abreiße, bezahle ich nicht den Abriss, sondern ich mache einfach eine Anzeige bei eBay Kleinanzeigen und sage, verschenke 300 Kubikmeter Ziegel, selbst abholen, selbst demontieren, Problem gelöst, Abrisskosten gespart. Wie realistisch ist so ein Ansatz? Ich meine, welche Schritte braucht es, damit AIA, Madaster und Second Life Plattform im Projektalltag wirklich funktionieren können?
Ich kann es noch besser machen. Ich kann sogar wirklich wieder nicht über eBay Kleinanzeigen, sondern tatsächlich an den Hersteller zum Beispiel zurückgeben. Und das ist ja so ein bisschen das System der Kreislaufwirtschaft. Ich gebe meinen Teppich, schmeiße ich nicht nach 10 Jahren weg, sondern ich gebe den wieder zum Hersteller. Der Hersteller kann den wieder aufarbeiten und dementsprechend auch wieder verwenden danach für ein neues Produkt, ja, oder für einen neuen Kunden. Also das heißt, ich komme in den Kreislauf rein, ja, und bewege mich nicht mehr.
Das heißt, in den Kreislauf komme ich aber nur rein, wenn ich genau weiß, was, wann, wo und welche Charse eingebaut wurde. Ja. Das heißt, so entsteht echtes Lifecycle-Management, richtig?
Genau.
Okay. Ich fasse nochmal kurz zusammen, Stefan, auch für unsere Zuhörer. Wir haben über Materialdatenbanken wie Madaster gesprochen und darüber, dass Daten nur dann Gold wert sind, wenn sie vollständig und in hoher Qualität und vor allem kontextualisiert vorliegen. Sensoren helfen mir gar nichts, wenn ich nicht weiß, welches Fenster gerade offen ist, richtig? Deshalb meine Frage, welche Voraussetzungen müssen wir denn in der Praxis schaffen, damit Daten aus der Bauphase später in Betrieb und Sanierung und Rückbau wirklich genutzt werden können? Und ein letzter Blick in die Infrastruktur. Die Deutsche Bahn selber hat Kilometer an Schienennetz, Jahrhunderte, tausende Kilometer an Schienennetz. Eine Spursperrung, also eine Gleissperrung, ist dort nicht denkbar. Auf einer Autobahn ist es leichter, das kennt jeder aus dem Sommerurlaub, definitiv. Wie bekomme ich diese Komplettsanierung schon ganz am Anfang sauber in meine Datenmodelle eingepflegt?
Ja, also ich glaube, das Erste, was man machen muss, ist natürlich das Thema wir müssen dann am generellen Mindset, glaube ich, nochmal arbeiten an der Stelle, weil wir verstehen Daten oftmals so als Selbstzweck, ja, irgendwie müssen wir das machen, aber irgendwie ja, sondern man muss es wirklich als Asset verstehen. Ja, und wenn du das hast, dann hast du schon mal von vornherein in allen Projekten bei den Kunden einen klaren Mindset und einen klaren Fokus darauf, ich habe da einen Mehrwert von, ich habe ein Asset daraus. Ja, also wirklich etwas, was ich weiterverwenden kann und was mir Mehrwerte auch in der Zukunft liefert. Dann ist es wichtig, dass du dir Gedanken machst darüber, wie kriege ich jetzt die Datenstruktur für die relevanten Daten oder die Daten, die ich allgemein brauche für den späteren Betrieb, natürlich dann frühzeitig mit erhebe. Das heißt, du musst eigentlich den Nutzer, du musst den Betreiber etc. schon so früh mit an Bord holen in der Planungsphase. Das ist in der Theorie, sollte man das immer tun. Die Praxis zeigt, dass es leider oftmals genau nicht der Fall ist, sondern dass man da halt in sehr vielen Silos unterwegs ist. Aber beim eigenen Nutzer oder beim die Deutsche Bahn, ja, die Deutsche Bahn mit den Trassen, die sie deutschlandweit haben, mit dem Schienennetz etc., das ist natürlich relativ klar. Die nutzen das natürlich 99% der Fälle für ihre eigenen Züge, ja, ansonsten ja noch für die Wettbewerber, die da immer mal wieder da sind. Und jetzt, das ist natürlich wichtig, die brauchen die Daten und Informationen auch für den späteren operativen Betrieb. Du hattest vor uns gesagt, was passiert, wenn bei einem Kabel irgendwie ein Fehler entsteht? Wie kriege ich den lokalisiert, dass er am richtigen Ort halt dementsprechend auch mit relativ wenig Umfang relativ schnell beseitigt werden kann? Und ist ja bei der Bahn das Gleiche. Ja, wo ist der Fehler? Auf welcher Ebene? Und wie kann ich das relativ schnell beheben? Ja, kann ich so ein Element einfach rausnehmen und ein neues einsetzen und es ist innerhalb von einer Stunde komplett erledigt? Und es funktioniert wieder alles, oder muss ich eine große Baustelle für die nächsten anderthalb Jahre aufmachen? Und das sind ja so grundlegende Themen. Dann redest du auf einmal über diese Daten, ja, also quasi, wie gehen Dateninformationen aus der Realisierung? Ich plane diese Trasse, ich plane sie in BIM, ich plane sie mit Informationen aus dem Geoinformationssystem, ich verknüpfe sie mit weiteren Datenknöpfen und Punkten, wie zum Beispiel jetzt natürlich dann über die Datenmanagementsysteme oder Dokumentenmanagementsysteme, was sind da noch für Informationen und Daten drin? Bringe das natürlich dann, oder mich bei diesem Thema BIM2FM, ja, das ist ja auch immer ein wichtiges Thema, wie überführe ich dann diese Daten in den Betrieb? Aber wichtig ist ja, der Betrieb muss es eigentlich definieren. Was braucht er für Daten aus dem Betrieb heraus? Was braucht die Unternehmung als sonstigen Daten und Informationen? Und dementsprechend halt frühzeitig einfach mal ja über gemeinsame Workshops zu definieren, was sind eigentlich relevante Dateninformationen für den Anwendungszweck. Ja, nicht jeder braucht die gleichen Informationen, nicht jeder braucht die gleichen Daten, aber dementsprechend sich darüber Gedanken zu machen, sich da mal zusammenzusetzen, die Datenstruktur, die Dateninformationssystematik aufzusetzen, über eine Governance-Struktur klar zu regeln, dass ich an diese Daten auch rankomme und dann über Plattformen zum Beispiel dementsprechend auch immer verfügbar habe. Ja, über Asset-Management-Plattformen zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Informationen jederzeit verfügbar, in Zukunft mit deutlich mehr KI-Integration auch. Ich spreche einfach nur noch mit meiner KI über die Informationen, die ich brauche, und die Daten werden dann halt aus den ganzen Informationsquellen natürlich dementsprechend zusammengesucht.
Das heißt, unser Ziel muss es eigentlich sein, dass Projektdaten von der Baustelle von der Übergabe bis in den Betrieb lückenlos erhalten bleiben. Temporäre Baustelleninformationen fliegen raus, alle wertbeständigen Angaben wandern in das lebende Datensystem. Dieses System aktualisiert sich automatisch, wenn wir umbauen oder Techniken nachrüsten, das wäre zumindest so der Plan, und liefert per intelligenter Abfrage sofort Antworten, ohne stundenlang im Archiv zu suchen. Das heißt, ich kann mich aus diesen Daten bedienen und erhalte schnell Antworten. Also das ist in Richtung wirklich die Daten verstehen und Daten nutzen. Dafür brauchen wir natürlich schon in der Planung klare Strukturen und Tools, dass wir die dann in den Bestandsdaten zuverlässig extrahieren können und zentral ablegen können, um kontinuierlich zu pflegen. Völlig egal, ob Green oder Brownfield.
Genau, und dann bist du wieder aus der Fragmentierung hin zu Layern, Plattformen, die diese Daten zusammenbündeln und dementsprechend halt auch verwertbar und verarbeitbar machen. Und dann, wir reden ja heute auch viel, ich schiebe es mal kurz ein, das Thema digitaler Zwilling, ne, ist natürlich gerade ein großes Thema. Ja, weil genau das zahlt darauf ein. Du baust einen digitalen Zwilling, dann baust du das Real, und dann nutzt du den digitalen Zwilling halt dementsprechend weiter, parallel auch im operativen Betrieb. Ja, du kriegst Predictive Maintenance rein, du kriegst alle Informationen rein, aber, und das ist halt immer der Punkt, du musst halt das sauber pflegen. Ja, du hast, wie du sagst, wenn du eine Wand verschiebst, wenn du einen Anschluss verschiebst, wenn du eine Anlage ersetzt, das muss sauber wieder überführt werden in das System. Und das ist manchmal dann, wo man sagt, so, ah nee, das sparen wir uns, das brauchen wir jetzt nicht, das machen wir irgendwann mal vielleicht. Und schon hast du genau den Punkt erreicht, wo du dann wieder Fehlerquellen erstellst.
Stefan, was ist das Wichtigste, was du unseren Zuhörern heute in dem Gespräch mitgeben möchtest?
Macht euch über Daten Gedanken. Nein. Nein. Wichtig ist, jeder sollte mitnehmen, Daten sind ein Asset, kein Selbstzweck, und dementsprechend auch relevant für alles, was ich tue und auch in Zukunft, wie ich Daten nutze und damit daraus goldwerte Informationen sammeln kann.
Absolut. Bist du bereit für Blitzfragen?
Gerne.
Stefan, was ist die am häufigsten übersehene Quelle für Datenanalyse in Großprojekten?
Quelle? Okay, wir haben natürlich einerseits klassische Materialien. Ja, wir planen ja, das heißt, wir geben in der Regel auch in den BIM-Modellen etc. in der Planung schon Materialien an verfolgen es aber eigentlich nicht wirklich nach. Ich glaube, das ist eine große Quelle. Genauso wie auch das Thema in Energieanlagen, Thema Daten, Informationen, wie kann ich sie später nutzen, dass ich halt auch einen effizienten operativen Betrieb habe und dabei Kosten sparen kann.
Also ich fasse zusammen, Materialdaten sind deine größte, meist übersehene Quelle.
Ja.
Zweite Frage. Was ist dein Lieblingsprojekt, was du mit unterstützt hast?
Natürlich alle Projekte mit euch.
Hast du ein namhaftes, was du benennen kannst?
Nein, alles datenschutzrechtlich abgesichert. Nein, also wir arbeiten ja viel im Energienetzsektor zusammen. Da haben wir natürlich spannende Projekte. Generell, ich habe natürlich auf der ganzen Welt irgendwo viele Projekte gehabt, habe, wie gesagt, auch mal international im Ausland gearbeitet. Lieblingsprojekt, es gab alles Höhen und Tiefen, hatte ein paar herausragende Projekte, wie so ein Porsche-Pavillon in der Autostadt, so als architektonisches Highlight, komplexe Projekte. In jeder jeglicher Couleur. Von daher kann ich es dir gar nicht so genau sagen. Es gibt so ein paar Kunden, mit denen arbeitet man sehr gerne zusammen, was einfach Spaß macht, eine Dynamik und so eine Performance zu haben. Und da macht es einfach Spaß, dann so globale Rollouts oder sonst irgendwas zu machen. Ja.
Dritte Frage, Stefan. Welches Buzzword aus der Industrie würdest du am liebsten in Rente schicken?
Digitalisierung ist Selbstzweck. Ja. Ich habe es vorhin gesagt, das ist für mich einfach so ein Buzzword. Nein, das ist ein Asset mit den richtigen Daten und Informationen, mit der richtigen Digitalisierung. Gewinne ich Mehrwerte, bin ich schneller, effizienter bin dadurch einfach besser unterwegs.
Vierte Frage, Stefan. Was muss die Praxis in diesem Jahrzehnt unbedingt richtig machen?
Ich glaube, wir müssen viel, viel vernetzter und datenbasierter arbeiten. Ja, also wir müssen viel, viel mehr im Thema Lebenszyklus denken, Thema Nachhaltigkeit, also Bau, Betrieb etc. zusammenbringen, das auch übergreifend vielleicht auch mal in Branchen, in Sektoren denken, dort diese Herausforderungen der Zukunft auch dementsprechend arbeiten, also kollaborativ, gemeinsam in Ökosystemen denken und arbeiten und das Ganze natürlich dann datenbasiert wirklich auch zu evaluieren, Entscheidungen zu treffen für die Zukunft und weniger aus dem Bauch oder aus der politischen Stimmung heraus.
Wundervolle letzte Worte, Stefan. Vielen Dank für diese zwei Episoden. Es hat super Spaß gemacht, mit dir über die ganzen Themen zu sprechen, auch die Tiefe der Themen und die Breite und dass du uns so einen schönen Einblick gegeben hast. Ich denke, dass sowohl ich als auch die Zuhörer hier super viel mitnehmen konnten.
Danke dir, dass ich heute was sagen durfte und teilnehmen durfte. Hat mich sehr gefreut, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Think Project Podcast. Think Project Podcast.